Ich lese den Predigttext aus Epheser 4, die Verse 22 bis 32. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid, und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und anderen, die in Not sind, großzügig geben. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrügen. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat.
Wir wollen noch mal zusammen beten. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Und darum bitten wir dich, dass dein Wort uns berührt und uns verändert. Amen. Einen wunderschönen Garten haben sie, sagte der Fremde zu der Frau. Er betrat den Garten und schlenderte mitten durch das Beet mit den Tulpen. Ihre Tulpen sind fantastisch, ganz fantastisch. Er sprang vor Freude in die Luft und landete auf einigen dunkelroten Prachtexemplaren. Danach ging er hinüber zum Rosenbeet. Welch herrlicher Wuchs ihrer Rosen! Dabei zog er ein besonders schönes Exemplar aus der Erde heraus. Und wie gut die Wurzeln angewachsen waren! Schließlich ging er geradewegs über das Beet mit den zarten Vergissmeinnicht, wo er tiefe Spuren hinterließ. Einen wunderschönen Garten haben sie, sagte der Fremde zu der Frau. Aber jetzt muss ich wirklich gehen. So sind wir Menschen. Wir betreten das Leben der anderen, ziehen unsere Kreise und hinterlassen Spuren in dem Lebensgarten der anderen. Manchmal gehen wir dann noch weiter, ohne Entschuldigung, ohne wenigstens zu sagen, tut mir leid, was ich hier ausgelöst und angerichtet habe. Manchmal ist es uns auch gar nicht bewusst, was wir anrichten. Oder wir sagen dann, so bin ich halt, ging nicht anders. Oder wir sagen, ich habe deinen Zaun nicht gesehen, den du um deinen Lebensgarten gebaut hast. War da eigentlich einer? Oder wir denken, die hat ja auch selbst Schuld. Warum pflanzt die denn ihre Lebensrosen und Tulpen einfach so in meinen Weg? Kann ich doch nichts dafür. Und außerdem, so ist nun mal das Leben. Mal gewinnt der eine und mal gewinnt der andere. Und deine Rosen und Vergissmeinnicht in deinem Lebensgarten werden schon wieder wachsen. So sind wir Menschen, seit Jahrtausenden. Viel zu oft gibt es bei uns Enttäuschung, Verletzung und Distanz, weil wir den anderen in seiner Persönlichkeit zu wenig achten. Und so gibt es womöglich Zerstörung, wie in dieser Geschichte. Die Folge sind Rückzug oder Streit, im schlimmsten Fall Feindschaft. Wie gut, dass es nicht immer so endet wie bei Kain und Abel, denn der ältere Sohn Kain war verärgert über seinen Bruder Abel, denn Abels Opfer nahm der Herr an. Und Kain sagte zu seinem Bruder, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Und als sie das taten, brachte Kain Abel um. Und so wird aus seiner Bruderschaft ein Brudermord. Wir tun das natürlich nicht, aber unsere verborgenen Gedanken sind frei, oft schrecklich, voller Neid und tief abgründiger Vorstellungen. So sind wir Menschen. Vielleicht. Nur manchmal. Aber auch wir hier in der Gemeinde. Und das ist insofern tragisch, als dass wir eigentlich von unserem Wesen her anders geschaffen sind. Denn als Geschöpfe Gottes sind wir nach seinem Ebenbild geschaffen. Unser Wesen ist ihm gleich. Eigentlich. Und ein Teil unseres Wesens beinhaltet, dass wir, wie Gott auch, zutiefst Gemeinschaftswesen sind, angewiesen und geschaffen füreinander, so wie Gott selbst. Denn der war schon immer zu dritt. So zumindest wird es in der Schöpfungsgeschichte berichtet. Da steht in 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Gott in seiner Dreieinigkeit, lasset uns Menschen machen. Das macht unsere Ebenbildlichkeit aus. Geschaffen für das Du und für das Wir. Geschaffen für das, was damals zu Pfingsten entsteht. Gemeinde, Gemeinschaft. Aber das ist eben nur die eine Seite unseres Wesens. Die andere Seite wird gleich in den ersten Seiten der Bibel offenbar. Die Sehnsucht, Macht zu haben über das eigene Leben. Macht darüber, was man essen und was man genießen darf. Und Macht zu haben über den anderen, so wie Kain, der seine Macht ausnutzte. Die ersten Menschen nehmen sich diese Freiheit. Bis heute. Wir auch. Die Bibel beschreibt die zweite Seite unseres Wesens so. Dass keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Dass keiner, der verständig ist. Dass keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Dass keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Flut und Bitterkeit, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen, auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Und so bewegen wir Menschen uns zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite steht unsere Ebenbildlichkeit. Wir spiegeln Gottes Wesen wider. Und auf der anderen Seite ist da diese finstere Art, Leben zu zerstören zu können, und vor allem ein Lebensprinzip durchzubringen, nämlich Hauptsache mir geht es gut und ich bin nicht der Verlierer. Vielleicht ist diese Standortbestimmung von uns Menschen zu negativ, vielleicht. Aber ich sehe in meinem Leben beides. Die eine Seite und die andere. Und auch ich bewege mich nicht nur auf der guten Seite des Lebens, die andere aufbaut und fördert und achtet. Sondern zu mir gehört auch die Seite, die wir oft verdrängen, nicht sehen wollen und die doch da ist. Der Apostel Paulus nimmt diese Spannung im heutigen Text auf. Er schreibt von zwei Kleidern, die wir tragen. Die alten und die neuen Kleider. Diese Kleider sind ein Vergleich für unser Leben im Glauben. Mit unserem Glauben an Christus bekommen wir neue Kleider geschenkt. Aber sie werden uns nicht übergezogen, wie man das als Kind ertragen musste. Sondern Gott hält sie uns hin und sagt, hier, kannst du tragen, stehen dir gut, wenn du sie trägst. Aber wie ist das mit Kleidern? Man wählt sie morgens aus, man zieht sie an und trägt sie. Aber man kann sie auch ausziehen. Man kann sie weghängen an die Garderobe oder sogar im Schrank eintüten in einer Hülle oder im Keller in einer Kiste verstauen. Welche Kleidung wir tragen, ist unsere Entscheidung. So würde man meinen. Der Apostel Paulus sieht das ganz anders. Er ist, wie soll man sagen, wesentlich radikaler. Er sagt, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Kleid an, das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass er jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Und was Paulus damit meint, ist, wenn wir zu Christus gehören, an ihn glauben, ihm folgen, ihm und seinen Ansprüchen nacheifern, dann muss sich unser Lebenswandel unserer Ebenbildlichkeit Gottes annähern. Und diese Ebenbildlichkeit ist eben diese innige Gemeinschaft zwischen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das Ideal ist ein Wesen, das heiles Leben schaffen will, bei dem anderen, das das Wohl des anderen sucht und dem anderen in Liebe dient. Und wenn wir dieses Ideal anstreben, dann passen einige Verhaltensweisen einfach nicht mehr zu uns. Das heißt, unser Denken muss sich einem Veränderungsprozess aussetzen. Mehr noch, wir müssen Gott an unser Herz lassen, denn unser Innerstes bestimmt unser Verhalten. Und es ist wirklich so, wie dieses Zitat von Walter von der Vogelweide ist, es ist, das Äußere lässt auf das Innere schließen. Unser Verhalten zeigt sich an dem, was in unserem Inneren, in unserem Herz drin ist, was wir fühlen und denken. Und wenn uns das bestimmt, dann sollen wir anders leben. Und Paulus wird da ja ganz praktisch in dem Text. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Paulus mahnt uns an dieser Stelle nicht ständig zwischen der alten und der neuen Kleidung hin und her zu wechseln. Wir sollen die Kleidung tragen, die Gott uns mit unserem Glauben zur Verfügung stellt. Und als wenn Paulus uns Menschen schon damals ganz genau einschätzen konnte, endet diese kleine Liste an praktischer Umsetzung mit dem Satz: Vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und das ist, finde ich, der wichtigste Teil an dem heutigen Predigttext, nämlich: Wir müssen realisieren, dass wir lediglich einem Ideal hinterhereifern, weil wir eben in unserem Wesen beides tragen, die aufbauende und die zerstörerische Seite. Und ohne Schuld vor Gott und ohne dass wir schuldig werden aneinander, gehen wir nicht durchs Leben und gehen wir auch nicht durch die Gemeinde. Solange wir miteinander unterwegs sind, werden wir schuldig aneinander. Auch wenn Die Frage ist also, wohin mit unserer Schuld, mit unserem Schuldigwerden aneinander und Schuldigwerden vor Gott. Im Text steht: Vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Diese Schuld, die wir in unserem Leben, in unserem Miteinander und der Gemeinde ansammeln, hat also zwei Aspekte. Zum einen muss Gott uns vergeben und zum anderen müssen wir einander vergeben. Beides. Ulrich Gisekus, Psychotherapeut, Seelsorger und Christ, der Jesus nachfolgt, wie wir auch, schreibt in diesem Buch »Glaub dich nicht krank« Folgendes. In der biblischen Sicht ist Schuld vor anderen Menschen immer auch Schuld vor Gott. Mit der Klärung der Schuld vor Gott, also dem Bekenntnis von Schuld und der damit verbundenen Neuorientierung, in der Sprache der Übersetzer Buße, ist Vergebung von Gottes Seite zugesagt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann macht Gisikus uns Christenmut zu einem Ritual, das in unseren Gemeinschaften zum größten Teil nicht mehr vorhanden ist. Er macht uns Mut zur Beichte, also zu einer Praxis, vor einem anderen Christen seine Schuld zu bekennen und auszusprechen und dann von diesem Vergebung der Schuld zugesprochen zu bekommen. Und auf diesem Bekennen voreinander liegt eine tolle Verheißung. Wir finden sie im Jakobusbrief, da steht: Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Damit ihr gesund werdet. Damit ihr heil werdet. Eine starke Verheißung. So kann Beichte zu einer Oase werden im Alltag, weil wir loslassen, was wir mit uns herumschleppen. Wie stark so ein Zuspruch der Vergebung sein kann, habe ich an einigen Stellen in meinem Leben erlebt. Das waren Momente, wo ich beim Zuspruch der Vergebung des anderen geweint habe, weil ich gespürt habe, wie diese Last von mir abfällt und mir wirklich vergeben ist. Aber, und das ist ganz wichtig, mit der Vergebung durch Gott und dem Zuspruch, dass unsere Schuld in den Tiefen des Meeres verschwindet und wirklich vergeben ist, mit dieser Vergebung ist eine gestörte Beziehung zu einem anderen Menschen noch nicht geklärt. Der Fremde aus der Geschichte, der da durch den Garten latscht, könnte natürlich zu Gott gehen und voller Reue sagen: Lieber Vater, ich habe da große Schuld auf mich geladen. Ich bin durch den Lebensgarten dieser Frau gelaufen, habe ihre Grenzen übertreten und ihre Zäune niedergerissen. Ich habe ihre Lebensblumen abgerissen und damit einen Teil ihres Lebens zerstört. Lieber Gott, vergib mir, denn ich habe große Schuld auf mich geladen. Wenn das stimmt, was im Neuen Testament steht, dann vergibt Gott das. Weil da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Aber, und hier zitiere ich noch einmal Ulrich Gisikus: Mit der Klärung der Beziehung zu Gott ist noch nicht automatisch die Beziehung zu anderen Menschen geklärt, aber der Auftrag dazu besteht. Und jeder weiß, dass es ganz schön viel Überwindung kostet, zu jemandem zu sagen: Ich bitte dich um Verzeihung. Es gibt keine Entschuldigung, ich habe mich an dir schuldig gemacht und ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst. Ein War ja nicht so gemeint, ein kurzes, unverbindliches Sorry oder ein etwas beleidigtes Tut mir ja leid, ist da schon einfacher. Dagegen tut die Antwort, ich habe es dir verziehen, ist ein für mal, allemal erledigt, richtig wohl. Dabei ist allerdings wichtig, dass ein vorschnelles Harmonisieren, das der Konfliktvermeidung dient, keine echte Vergebung bedeutet. Vergebung steht am Ende der Wut, nicht an ihrer Stelle. Manche Christen praktizieren die Beichte regelmäßig, aber sie praktizieren nicht die Bitte um Verzeihung beim Nächsten. So wird die Beichte zum Ersatz für Beziehungsklärung mit anderen Menschen, die man verletzt hat. Ich bin sicher, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, Schuld vor Gott zu bekennen, ist das eine. Und das kann alleine im Gebet geschehen oder in der Beichte vor jemand anderem. Aber dann muss immer eine Klärung der Beziehung entstehen. Wenn dann Raum dafür da ist. Es muss beides passieren. Die Klärung vor Gott, das Loslassen der Schuld bei Gott und die Klärung der Beziehung. Letzteres ist sicherlich die weitaus schwierigere Aufgabe, Aber wir müssen uns dem stellen und es lernen, einander zu vergeben. Ich komme zum Schluss. Wir sind aufgefordert, in einen Prozess der Veränderung durch Gott selbst einzusteigen. Für diesen Prozess benutzt Paulus das Bild vom Ablegen der alten Kleider und Anziehen der neuen Kleider. Wichtig dabei ist, Gottes Veränderung an uns muss immer an unserem Herzen beginnen und nicht mit unserem Verhalten. Unser Gebet sollte deshalb nicht sein, verändere mein Verhalten, dass ich allem mit Liebe begegne, sondern verändere mein Herz, dass meine Liebe zum anderen mein Verhalten bestimmt. Und dafür müssen wir vor Gott unsere Schuld bekennen und dann aufeinander zugehen und einander vergeben. Das zu lernen, bleibt ein lebenslanger Prozess.